12 Uhr. Mittagsjournal.
Ein Mittagsjournal mit Wolfgang Wittmann. Guten Tag. Folgende Beiträge haben wir für Sie vorbereitet. Massive Proteste von Atomkraftgegnern in Deutschland. Sie richteten sich gegen den Transportverbrauch der Reaktorbrennstäbe ins Zwischenlager Gorleben. Die UNO ist heute 50 Jahre alt. Wir berichten über die Geschichte der Vereinten Nationen und ihre aktuellen Probleme. Castor hat es fast geschafft. Man hat ihm die Schienen untergraben, man hat Baumstämme auf die Gleise gelegt, man hat Stromleitungen beschädigt. Trotzdem, Castor, der umfädete deutsche Atombrennelementbehälter, hat seine Bahnreise von Philippsburg nach Gorleben beinahe überstanden. Jetzt fehlen noch 20 Straßenkilometer. Tausende Polizisten haben ihm den Weg bereitet, Dutzende Atomkraftgegner wurden verhaftet. Jetzt kann die strahlende Ladung Castors, verbrauchte Reaktorbrennelemente, in Gorleben bald zwischengelagert werden, wahrscheinlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, wie die Gegner der Zwischenlagerstätte befürchten. Die nächtliche und für den Steuerzahler millionenteure Hindernistour des Atomschrottkobels und die aktuelle Lage in Gorleben, geschildert von Wolfgang Werth.
Mit einem Pfeifkonzert und zahlreichen in die Höhe gerechten Mittelfingern begrüßten Hunderte, vor allem Jugendliche, den Castor-Transport am Bahnhof Dannenberg. Und, so darf man annehmen, der Gruß galt auch den Verursachern des Transports. Steine flogen aber nicht. Die Demonstranten wurden bis etwa 50 Meter an jenes Abstellgleis herangelassen, an dem der Behälter mit hochradioaktivem Müll vom Güterzug auf einen Tieflader hinübergehievt werden soll. Das dauert ungefähr eine Stunde. Besonders bemerkenswert, ein Bundeswehrjet brauste im Tiefflug über Dannenberg. So mancher Atomgegner könnte das als Provokation aufgefasst haben. In diesen Minuten soll sich der Lastwagen mit dem Castor in Bewegung setzen. Eine knapp 20 Kilometer lange Strecke vom Bahnhof Dannenberg ins Atomlager steht bevor. Unterwegs könnte es noch zu Verzögerungen kommen. Der Schwerpunkt der Protestaktionen lag heute Vormittag nämlich nicht an der Bahnstation, sondern in der Umgebung. Mit Traktoren, Baumstämmen und Sitzblockaden sperrten Castors Gegner mehrmals einzelne Abschnitte der Straße nach Gorleben. Gegenstände wurden angezündet. Die Polizei spricht von massiven Auseinandersetzungen, die sich heute vor Castors Ankunft ereignet haben. Der Polizeibericht nennt den Einsatz von Wasserwerfern und Schlagstöcken. Demnächst ist also der Atommüllbehälter auf der Straße unterwegs. Er wird schon von hunderten Demonstranten beim Atommülllager Gorleben erwartet. Die niedersächsische SPD-Umweltministerin Monika Gräfan, die sich gegen den Atomtransport ausgesprochen hat, ihn aber auf Weisung von Bundesumweltministerin Angela Merkel dulden muss, hat sich heute früh von den gewalttätigen Aktionen der letzten Tage und Nächte distanziert. Sie ist aber weiterhin gegen den Castor-Transport. Gräfan sagte, der Castor-Transport sei unnötig gewesen. Sogar die Betreiber des Atomkraftwerks Philippsburg hätten erklärt, die Lagerkapazitäten auf dem Kraftwerksgelände seien noch ausreichend.
Wolfgang Werth war das aus Gorleben.
Die Zeit, es ist 18.05 Uhr.
S2 aktuell.
Mit der Politik und Reinhard Baumgartner Mikrofon, willkommen. Gestern ist der umstrittene Castor-Behälter von Gorleben nach Gorleben geleitet worden. Im Schneckentempo eskortierten Hunderte von Polizisten und Bundesgrenzschützer den 120 Tonnen schweren Strahlentresor in die gekühlte Zwischenlagerhalle. Im Schritttempo zum Atomstart titelt heute die den AKW-Gegnern nahestehende alternative Tageszeitung kurz TAZ. Nicht der Transport bringt die Atomgegner in Rage, es ist das Entsorgungskonzept insgesamt. Gorleben als Zwischenlager, daraus wird irgendwann Gorleben als Endlager, so Vermutung und Befürchtung. Heute am 9. Jahrestag der Katastrophe von Tschernobyl ging es im Bundestag um Castor und die deutsche Atompolitik. Dagmar Seitzer kommentiert.
Angela Merkel hat in der Bundestagsdebatte keinen Zweifel daran gelassen, dass sie für den Neubau von Kernkraftwerken ist und dass sie außerdem lieber wieder in die Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente auch in der Bundesrepublik einsteigen würde, als sich um Endlager- und Zwischenlagerstandorte zu streiten. Klare Worte, die im Übrigen natürlich verfeinert wurden durch Details wie Klimapolitik gibt's nicht ohne Kernkraft, Energiekonsensgespräche gibt's auch nicht ohne Kernkraft. Mit diesen Äußerungen hat Angela Merkel sicher wieder eine Menge Freunde und Befürworter verloren, die sie selbst im Oppositionslager direkt nach der Klimakonferenz in Berlin gewonnen hatte. Merkels Atomkurs geht mit Volldampf zurück in die 70er Jahre, als der Strom aus der Steckdose noch gut und billig war und man über Risiken der Kernkraft nicht nachdachte und sie ja auch noch nicht kannte. Auch Politiker denken schlicht und Katastrophen müssen erst eintreffen, bevor Handlungsbedarf besteht, siehe Tschernobyl. Heute, 9 Jahre nach Tschernobyl, mit weiteren tickenden Zeitbomben in Mittel- und Osteuropa, ist blinde Atomgläubigkeit nicht mehr zeitgemäß. Zumal die Atommüllprobleme immer deutlicher werden und die Bevölkerung einfach keine Kernkraftwerke mehr akzeptiert. Ärgerlich ist, dass die Union die heutige Debatte auch noch zum Anlass nimmt, um Folgendes zu transportieren. Wer demonstriert, muss dafür zahlen. Der Obmann der Union im Rechtsausschuss, Wolfgang von Stetten, findet, dass ein Demonstrant, der durch eine Sitzblockade die ordnungsgemäße Fahrt eines Zuges behindert, auch weggetragen werden muss, verurteilt werden muss und bezahlen muss. Im Klartext heißt dies, der Staat lässt sich den Castor-Schutz von Demonstranten bezahlen. Ich habe also zwar ein Grundrecht, darf also demonstrieren, ich muss aber dafür bezahlen. Statt vernünftiger Politik bekommen wir ein marktwirtschaftliches Grundgesetz geliefert, das die Grundrechte in Mark und Pfennig wiedergibt. Frau Merkel hat in der Bundestagsdebatte all dem zugestimmt. Obwohl für Äußerungen dieser Art gar keine Notwendigkeit bestand. Frau Merkel hätte zu den Kosten des Transportes und wer bezahlt in der Bundesrepublik eigentlich was, besser geschwiegen. Gewalt ist die eine Sache, sie ist abzulehnen und sie ist auch in der Tat kein legitimes Mittel des Protestes in einer Demokratie. Aber friedliche Sitzblockierer zu geißeln? Wo bleibt da eigentlich die Politik des christlichen Menschenbildes?
Es ist 12.30 Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Und der Mikrofon begrüßt Sie, Marie Sagenschneider. Deutschlandradio Berlin mit der Ortszeit. Dass in Hamburg nicht mehr Menschen Opfer des Zweiten Weltkriegs wurden, hat die Hansestadt dem rechtzeitig mit Vernunft gesegneten deutschen Kommandanten zu verdanken. Er übergab die Stadt am 3. Mai 1945 kampflos an die britischen Truppen, um weiteres und unnötiges Blutvergießen zu verhindern. Diesem Tag gedachten die Hamburger heute mit einem Staatsakt vor dem Rathaus und eigens aus London reiste dazu der britische Thronfolger Prinz Charles an. Er beschwor nicht nur die deutsch-englische Freundschaft, die sich in den vergangenen 50 Jahren so weit stabilisiert habe, dass es zwischen beiden Ländern wohl keinen Krieg mehr geben werde, sondern bescheinigte den Deutschen auch, dass sie ihre Hausaufgaben in Sachen Demokratie gemacht hätten. Dazu aus Hamburg, Frank Fingerhut.
Bei vielen älteren, aber auch jüngeren Menschen war es vor allem der Gedanke an die Befreiung und das Ende des Unrechtsregimes, das sie mit dieser Feierstunde verbanden.
Das ist für mich natürlich schwierig zu sagen, weil ich 22 Jahre alt bin. Ich habe also diese ganze Zeit zum Glück nicht miterlebt und muss mich auf das verlassen, was mir Eltern, Verwandte und eben auch Zeitzeugen sagen. Ich bin selber nicht sehr sicher, was ich davon halten soll, aber ich denke schon eher, dass es eine Befreiung von einem Unrechtsregime ist.
Wenn man nicht mitgemacht hat vom ersten bis zum letzten Tag, dann hat man sich gefreut, dass der ganze Mist vorbei ist.
Ich denke, dass es eine Befreiung war von einem faschistischen Gewaltregime, das die Menschen, die hier lebten, ja schwer unterdrückt hat, es ihnen schwer gemacht hat, ihre moralische Integrität aufrechtzuerhalten, anständig zu bleiben. Und es war natürlich auch die Beendigung eines furchtbaren Krieges, der furchtbare Opfer gekostet hat.
Bürgermeister Henning Foscherau betonte in seiner Begrüßungsansprache, dass die Freiheit und alle mit ihr verbundenen Ideale nur mit Hilfe der Alliierten zu erreichen gewesen seien. Der englische Thronfolger Prinz Charles hielt seine immer wieder von Applaus unterbrochene Rede größtenteils auf Deutsch und ging dabei auf einen Aspekt ein, der ihm besonders am Herzen lag.
Freiheit muss von innen herauskommen, von den Menschen selbst. Und sie muss sich nach und nach entwickeln, mit Hilfe von gesundem Menschenbestand, guten Institutionen und fester Entschlossenheit.
Inzwischen ist der Festakt auf dem Rathausmarkt beendet und bei dem herrlichen Wetter dürfte es wohl die meisten Menschen an die Alster ziehen.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Am Mikrofon Jörg Degenhardt, die Schlagzeilen. 8. Mai in Berlin, einstige Kriegsgegner beschwören friedliche Zukunft Europas. Und Mit einem Staatsakt hat die Bundesrepublik am Abend in Berlin des Kriegsendes vor 50 Jahren gedacht. Unter den über 1000 Gästen im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt Russlands Ministerpräsident Viktor Tschernomyrdin, Großbritanniens Premierminister John Major, der amerikanische Vizepräsident Al Gore und Frankreichs Präsident François Mitterrand. Bundespräsident Roman Herzog stellte in den Mittelpunkt seiner mit Spannung erwarteten Rede eine Zukunftsvision. Die im Westen geschaffene Insel von Frieden, Freiheit und Wohlstand müsse auf ganz Europa ausgedehnt werden. Herzog weiter.
Ein besonderes Wort möchte ich im Gedanken an die Menschen im östlichen Teil Mitteleuropas und in Osteuropa sagen. Mehr als die anderen haben sie unter dem Zweiten Weltkrieg und unter den Taten des nationalsozialistischen Deutschland gelitten. Länger als die Westeuropäer und die Westdeutschen, ja selbst als die Ostdeutschen, leiden sie unter den politischen Verschiebungen, die der Krieg im Gefolge hatte. Bis heute sind die Narben nicht verheilt. Wir sind ihnen noch viel schuldig.
Als letzter Redner der Veranstaltung trat rund eine Woche vor der Übergabe seines Amtes an Jacques Chirac der französische Staatspräsident François Mitterrand ans Mikrofon. Der 78-Jährige, gezeichnet von seiner schweren Krankheit, sagte, der 8. Mai sei auch ein Triumph des Lebens und der Freiheit gewesen, vor allem aber ein Sieg Europas über sich selbst.
Der Geist, der uns vereint, der Geist, der beruhte auf den Erfahrungen all derer, die gekämpft haben, das ist das, was ich Ihnen als Botschaft übermitteln möchte, als Vermächtnis übergeben möchte. Seit 1947, 48 habe ich begonnen, an den ersten europäischen Zusammenkünften teilzunehmen, weil ich Soldat gewesen war. Weil ich den Hass um mich herum kennengelernt habe, weil ich festgestellt habe, dass dieser Hass einfach abgebaut werden muss, dass die Notwendigkeit für Europa und für die Europäer zu leben stärker sein wird, weil ich gesehen habe, dass diese Brüder, die da sich wie Feinde gebärden, eigentlich und an erster Stelle Brüder sind. Das muss man ihnen immer wieder ins Gedächtnis rufen. Es handelt sich um den Kontinent, auf dem ich lebe. Und ich denke, eines Tages wird diese Wahrheit nicht nur für die Menschen unseres Kontinents wahr sein, sondern für die Menschen der Erde insgesamt.
Deutschland und die Siegermächte gedenken in Berlin des Kriegsendes. Es kommentiert Willi Stoll.
Der 8. Mai 1945, Befreiung oder Niederlage. Es war richtig, dass diese zentrale Diskussion in Deutschland noch einmal geführt wurde. Sie konnte nur zu einem Ergebnis führen. So sehr für viele Nachgeborene und viele Zeitgenossen dieser Tag ein Tag der Befreiung ist, so ist das Ende des Krieges für viele wiederum mit Angst, Leid, Schrecken und Tod verbunden, auch mit dem Zusammenbruch von Illusionen. Der 8. Mai 1945, das historische Datum, die Erinnerung und das Gedenken lassen sich nicht auf das platte Entweder-Oder reduzieren. Eins aber ist richtig, mit den Worten des amerikanischen Vizepräsidenten Al Gore. Der 8. Mai 1945 markiert einen Triumph über das Böse. Die Diskussion der vergangenen Wochen war keine Diskussion der Vergangenheit. Dies ist eine Diskussion über die politischen Wurzeln der Gegenwart. Heutige Partner Deutschlands, die großen Demokratien Frankreich und Großbritannien, wurzeln in ihrem nationalen Selbstverständnis im Widerstand gegen die Nazi-Herrschaft und im Kampf für die Befreiung Europas. Dies gilt auch für den neuen politischen Partner Russland, wenngleich bei den Erben der Sowjetunion die Probleme der Identitätsfindung es heute noch nicht gestatten, die Verbrechen von Stalins Terrorherrschaft auch am deutschen Volk mitzudenken. Nach Auschwitz, nach den deutschen Verbrechen, war die Welt nicht mehr wie vorher. Aber gerade auch deshalb beginnt am 8. Mai 1945 die europäische Demokratie, die ohne das demokratische Deutschland nicht denkbar ist. Über die Ruinen, die Gräber und die Lager hinweg sind uns Deutschen Hände der Mitmenschlichkeit gereicht worden, so Bundespräsident Roman Herzog am Abend im Berliner Schauspielhaus. Ein Tor in die Zukunft sei am 8. Mai 1945 aufgestoßen worden. Nicht alleine für Deutschland, sondern für Europa. Und diese Insel des demokratischen Friedens müsse größer werden. Dies ist die zentrale Botschaft am 8. Mai 1995, 50 Jahre nach der deutschen Kapitulation. Ein großer Europäer und Demokrat, der todkranke und aus dem Amt scheidende französische Staatspräsident François Mitterrand, hat am Abend diesen Staatsakt in Berlin dazu genutzt, Europa sein politisches Testament zu hinterlassen. François Mitterrand ist ein Mann der großen historischen Geste. Er hat bewusst diese Stunde in Berlin gewählt, an diesem Jahrestag des Sieges über Deutschland, das damals ein anderes Deutschland war. Das Vermächtnis eines Mächtigen, der angesichts der Geschichte in großartiger Weise bescheiden ist. Der Sinn des 8. Mai, das ist für François Mitterrand die Erkenntnis, dass in den Tränen über die Toten die Kraft für eine gemeinsame Zukunft gewachsen ist.
Ein europäischer Geist, der der Erfahrung derer entspringt, die gekämpft haben, den Hass kennen und im Erschrecken darüber die Kraft finden, den Hass zu überwinden. Mitten in der Einsamkeit und Dunkelheit deutscher Gefangenschaft, so Mitterrand, habe er Hoffnung geschöpft, weil er Deutsche kennengelernt habe. François Mitterrands Botschaft in klarem, unaufdringlichen Pathos ist die permanente Mahnung, dass die Menschen Brüder sind. L'histoire oblige, die Geschichte verpflichtet.
Es kommentierte Willi Stoll einen zusammenfassenden Bericht vom Staatsakt im Berliner Schauspielhaus. Hören Sie noch in dieser Sendung. Deutschlandradio Berlin, weitere Nachrichten. Der 50. Jahrestag des Kriegsendes. Wir kommen noch einmal auf den Staatsakt im hauptstädtischen Schauspielhaus zurück. Ein Staatsakt mit eher leisen Tönen, mit mahnenden und in die Zukunft gerichteten Worten. 1400 Gäste waren geladen, Politiker vor allem, aber auch Trümmerfrauen und Mitglieder des Widerstandes. Gerhard Mayer fasst zusammen.
Vor rund 1400 Ehrengästen im Berliner Schauspielhaus stellte Bundespräsident Herzog in den Mittelpunkt seiner Rede eine Zukunftsvision. Die im Westen geschaffene Insel von Frieden, Freiheit und Wohlstand müsse auf ganz Europa ausgedehnt werden. Aber Herzog ließ auch keinen Zweifel an der alleinigen Schuld der Deutschen, die den bis dahin furchtbarsten Krieg entfesselt und Verbrechen über ganz Europa gebracht hätten. Den Gedanken der Freundschaft und Partnerschaft zwischen den einstigen Feinden griff im Berliner Schauspielhaus auch der russische Ministerpräsident Tscherno-Bürdin auf.
Für Russland und für Deutschland gibt es keine Alternative zu engen partnerschaftlichen und gutnachbarlichen Beziehungen und zur Zusammenarbeit.
Именно в этом мы видим важный залог.
Wir sehen darin ein wichtiges Pfand für einen stabilen europäischen Frieden, ihn zu hüten, ihn zu festigen und dieses Vermächtnis an die künftigen Generationen von Russen und Deutschen weiterzugeben. An die anderen Völker in der Welt ist die einzig wahre Schlussfolgerung aus der Vergangenheit unserer Beziehungen in diesem zu Ende gehenden 20. Jahrhundert.
Ähnlich äußerte sich auch der britische Premier Major.
Zivilisation ist eine Partnerschaft zwischen den Toten, den Lebenden und den noch Ungeborenen. Wir stehen in der Schuld jener, die im Krieg gestorben sind. Und wir stehen in der Schuld jener, die den Frieden aufgebaut haben. Diese Schulden kann man nur richtig gegenüber der nächsten Generation zurückzahlen. Für sie müssen wir eine aufgeschlossene Welt aufbauen, eine Welt der Freiheit des Einzelnen, der Verantwortung. Und für sie müssen wir die neue internationale Gesellschaft stärken und erweitern. Herr Bundespräsident, für mich sind das die Säulen eines neuen Zeitalters der Vernunft.
Der amerikanische Vizepräsident Gore hat dann zum Aufbau eines neuen demokratischen Europa aufgerufen und erinnerte an die Arbeit und an die Schutzkraft der amerikanischen Truppen hier.
Wegen Ihnen haben die amerikanischen Streitkräfte Wache gehalten in Westeuropa und Ihre Wachsamkeit hat einen halben Kontinent dem festen Griff der Tyrannei entwunden.
Äußerst beeindruckend und offensichtlich auch beeindruckt Frankreichs Staatspräsident Mitterrand, der, wie er sagte, als Schiedsrichter nicht nach Berlin gekommen sei.
L'Europe construite ou reconstruite en un demi-siècle.
Europa, das gebaut und immer wieder erbaut worden ist, innerhalb von 50 Jahren, auf so viel Ruinen, auf so viel Furchtbaren, auf so viel Toten.
Il faut l'expliquer.
Das muss man erklären.
Ce n'est pas simplement le résultat de la bonne volonté.
Das ist ja doch nicht nur das Ergebnis von gutem Willen, von guten Absichten. Es ist ja doch auch möglich gewesen, weil die vorangegangenen Generationen das Gewicht von zwei Weltkriegen getragen haben.
Der 8. Mai, so Mitterrand, sei vor allem ein Triumph des Lebens gewesen. Auf die Diskussion um Sieg oder Niederlage in Deutschland eingehend, sagte der scheidende Staatschef, es ist ganz bestimmt der Sieg der Freiheit gewesen. Vor allem aber sei es ein Sieg Europas über sich selbst. Er habe als Kriegsgefangener in Deutschland wieder Mut an die Zukunft gefasst. Ich habe die Hoffnung wieder gewonnen, weil ich die Deutschen kennenlernte. Vor dem Staatsakt läuteten in Berlin die Kirchenglocken.
Übungsaufgabe.
Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 171. Am 21. März war Frühlingsanfang. An diesem Tag beginnt für die Kurden das neue Jahr. Kurden leben vor allem in der Türkei, im Iran und im Irak. Am Tag vor dem kurdischen Neujahrsfest sind türkische Truppen in den Irak einmarschiert, um dort gegen Kurden zu kämpfen. Die Türkei hat 35.000 Soldaten über die türkisch-irakische Grenze geschickt und der türkische Staatspräsident hat gesagt, dass sie dort ein Jahr lang bleiben sollen, um 2.500 kurdische Terroristen zu vernichten, die es nach Meinung der türkischen Armee dort gibt. Beim Kampf gegen kurdische Terroristen im Irak werden auch Waffen eingesetzt, die die Türkei aus Deutschland bekommen hat. Für diese Waffen im Wert von 6 Milliarden Mark hat die Türkei nichts zu bezahlen brauchen. Die deutsche Regierung sagt, dass die Türkei im Irak keine deutschen Waffen einsetzen darf, weil sie diese Waffen nur zur Landesverteidigung bekommen hat. Aber die türkische Regierung sagt, es handele sich um die Verteidigung der Türkei gegen Angriffe kurdischer Terroristen, und ein Sprecher des amerikanischen Außenministeriums hat auch gesagt, bei der türkischen Offensive gegen die Kurden im Iran handle es sich um eine berechtigte Aktion der Selbstverteidigung und deshalb habe die amerikanische Regierung auch nichts dagegen, wenn dabei amerikanische Waffen eingesetzt würden. In der Türkei hat es auch bei Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und islamischen Fundamentalisten schon Tote gegeben. Zu Auseinandersetzungen mit Fundamentalisten kommt es aber auch in Deutschland. Unter den 2 Millionen in Deutschland lebenden Türken sind religiöse Fanatiker eine kleine Minderheit, die aber manchmal sehr aggressiv ist. Unter den Türken in Deutschland sind auch viele Kurden und unter den kurdischen Türken sind auch Anhänger der seit 1993 verbotenen sogenannten Arbeiterpartei Kurdistans. Das ist keine Partei, sondern nach Meinung der Ausländerbeauftragten der Bundesregierung eine terroristische Organisation. Deshalb hat sie gesagt, man soll diesen Leuten in Deutschland den Prozess machen, sie vor Gericht bringen und wenn sie verurteilt werden, soll man sie in die Türkei zurückschicken, sie abschieben, denn sie stören hier den inneren Frieden. In Deutschland kommt es immer wieder zu Anschlägen auf türkische Einrichtungen. Zum Beispiel werden Brandsätze auf türkische Geschäfte, Reisebüros, Restaurants, kulturelle Einrichtungen oder islamische Gebetshäuser geworfen. Zuerst waren es vielleicht vor allem deutsche Rechtsradikale, die so etwas gemacht haben. Bei ihnen spricht man von Ausländerfeindlichkeit. Sie machen so etwas, weil sie es schlimm finden, dass in Deutschland 8% der Bevölkerung Ausländer sind. Nach Meinung des Vizepräsidenten des deutschen Verfassungsschutzes gehen aber die meisten Anschläge auf Konflikte unter Türken zurück. Die Polizei soll auch türkische Einrichtungen in Deutschland vor solchen Angriffen schützen, aber in Deutschland gibt es so viele türkische Vereine, Geschäfte und so weiter, dass es für die Polizei unmöglich ist, sie alle besonders zu beschützen. Beim Verfassungsschutz versucht man deshalb Türken zu finden, die den Verfassungsschutz rechtzeitig darüber informieren, was türkische Gruppen gegen andere Türken planen. Die meisten Türken sind keine Extremisten, weder islamische Fundamentalisten noch politische Terroristen, aber viele können nicht gut Deutsch. Die Beziehungen zu anderen Türken in Deutschland sind für sie sehr wichtig und deshalb gelingt es extremistischen Gruppen immer wieder, von türkischen Gastarbeitern Geld für ihre Aktivitäten zu bekommen, obwohl sie damit den anderen Türken schaden, weil sie die deutsch-türkischen Beziehungen stören. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 171. Danke.